Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Und der begrüßt Sie ganz, ganz herzlich hier.
Also ich mach mit. Herzlich willkommen.
Wir beide?
Ja. Findest du eigentlich, dass man dass man seine Sicherung kennen sollte? Also die im Auto meine ich.
Du meinst die
was für was ist
ja,
und
ja.
so?
Ja, unbedingt. Na,
also
klar.
Nummer 15 bei meinem Auto.
Ja.
Ja, weißt du es?
Ist gesponnen. So viel Sicherung hat der Wagen gar nicht.
Es steht drauf 15 und es ist für den Blinker und das Rücklicht.
Aber der hat doch nur 8 Sicherungen.
Ich kenne sie persönlich. Ich habe sie ausgetauscht.
Aha.
Sie flog auch wieder raus.
Ah, und nun?
Habe ich sie nochmal ausgetauscht.
Und danach wieder zur Wasserflasche gegriffen, weil es schon rauchte.
Nein, jetzt geht's wieder.
Donnerwetter.
Und kannst du reiten?
Naja, also ich bleib, wenn das Pferd nicht gar zu wild ist, auch oben drauf sitzen.
Also nein.
Also in dem Sinne reiten, so wie Buffalo Bill, nein.
Audienz beim Autopapst.
Macht ja nichts.
Na, vielen Dank.
Du kannst ja andere Sachen.
Eben. Und,
ja.
Und gut sogar.
Hallo Thomas.
Ja, hallo.
Sie haben angerufen.
Grüße aus der Uckermark.
Danke.
Wo drückt der Schuh, Thomas, heute?
Also, meine Schwiegereltern fahren ein Nissan Almera, Baujahr 2002.
Mein Beileid.
Ja, folgender Fehler. Und zwar ist es ein zeitlich abhängiger Fehler, auch temperaturabhängig. Die Armatureneinheit, Tacho, Drehzahlmesser und so weiter, Tank, fallen beim warmen Auto, also wenn richtig die Sonne auf die Armaturen scheint, fällt es aus und alles geht auf Null, als wäre die Zündung aus.
Hm?
Sie hatten dieses Auto auch bei der Nissan Fachwerkstatt und die meinten, also da gibt's keine Ersatzteile dazu, die mögen sich doch einfach einen neuen kaufen. Also das fand ich schon ein bisschen.
Wie, einen neuen Tacho oder ein neues Auto?
Ein neues Auto hat ihnen angeboten.
Also die große Lösung.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Umsatzbringend.
Okay. Ja, okay. Warte mal, ich überlege gerade mal, wie der aussieht. Es gibt in Deutschland 2 oder 3 Spezialisten, die sich mit KIs, ja, also Kombi-Instrumenten beschäftigen, weil das zieht sich durch die ganze Branche. Da gibt's Leiterplattenbrüche oder auch Flachkabelbrüche oder auch Kontaktkorrosionen und irgendwann steigen die Dinger aus. Häufig sind es nur die Matrizen, also diese kleinen Segmentanzeigen, wo dann in Klarschrift irgendwas steht. Manchmal aber eben auch, das sind ja keine einzelnen Instrumente, das ist einfach eine Leiterplatte, wo eben irgendwelche Funktionen generiert werden. Und das ist eine Alterungsfrage, nicht? Der ist jetzt 12 Jahre alt, der Wagen, der ist einfach durch. Was man jetzt tun könnte, wäre ein neues Kombi-Instrument. Das ist deutlich billiger, natürlich, als ein neues Auto. Aber,
aber laut Aussage können die auch nicht mehr beschaffen.
Gut, und dann geht es eben nicht. Dann bleibt einem eigentlich nur noch übrig, das Kombi-Instrument auszubauen und einem dieser Spezialisten zuzuschicken zur Reparatur.
Mhm.
Ja?
Jo.
Ich könnte dir theoretisch die auch sagen, darf ich hier aber nicht.
Okay. Ja, würde ich schon irgendwie rauskriegen.
Thomas.
Sicherlich.
Ja, also eine andere Möglichkeit gibt's nicht.
Grüße an die Schwiegereltern.
Jungs, alle da. Noch eine ganz kurze zweite Frage. Wenn man jetzt eine freie Autowerkstatt ist, sind die auch in der Lage, zum Beispiel sämtliche Fehler auszulesen oder können das immer nur die Fachwerkstätten?
Also die freie Autowerkstatt kann auf jeden Fall alle abgasrelevanten Probleme auslesen. Was Komfortelektronik betrifft, häufig nicht.
Okay.
Also, schönen Sonntag, mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Und viel Spaß heute beim herrlichen Wetter, ne?
Ja, danke. Genau. Wir müssen hier drin hocken,
du
oder was?
Die Spitze eben, oder
weiß
was?
Auch nicht.
Ja, und ich helfe dem Mann hier.
Wir gehen danach noch wandern. Hallo Moritz.
Ja, schönen guten Tag. Ich rufe aus Neukölln an und ich habe eine Frage zu einem Audi A4 V6 2,4 Liter Benziner.
Mhm.
Und zwar könnte ich da günstig rankommen.
Mhm.
Über einen Bekannten, der würde mir den so für 2.000 bis 3.000 Euro abtreten.
Welches Baujahr ist der denn?
2002.
Na ja, dann sieh mal zu, dass er ein bisschen so mehr in Richtung 2 als 3.000 kriegt.
Ja, genau.
Ja?
Das ist auch meine Intention. Hat 150.000 Kilometer.
Was für ein Getriebe?
Ja, leider das sagenumwogene Automatikgetriebe.
Multitronik. Finger weg. Kauf's nicht.
Absolut, ja.
Nee, kauf's nicht. Du hast nur Ärger damit. Lass es.
Moritz.
Auch nicht für 2.000 Euro.
Nee, auch nicht für 2.000 Euro.
Außer du hast sie wirklich total über.
Ja, genau. Und brauchst unbedingt Betätigungsfeld und willst neue Leute
oder brauchst ein fünftes Zimmer. Das könnte...
Nee, also wirklich.
Dass er schon ruckelt bei der Fahrt.
Naja, dann erst recht nicht, nicht? Also normalerweise müsste er doch noch was draufzahlen.
Moritz.
Ja.
Also
schönen
Sonntag.
Also ich würde es nicht kaufen und das empfehle ich dir auch. Mach's gut. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
So, jetzt haben wir noch den Hajo. Hallo, Hajo.
Hallo.
So, was ist bei Ihnen los?
Ja, ich rufe an. Es ist ein Alfa Romeo 147. mit einem Sechszylindermotor, 250 PS, 24 V GTA.
Oh, herrlich.
Ja,
Mann, wie der schon aussieht, der Motor, und wie er sich anhört, wenn man Gas gibt. Ja,
das ja ist leider. Jetzt. Gut, der hat auch noch eine Gasanlage drin.
Oh, okay.
Das Problem ist, seit einiger Zeit, wenn er warm ist, ja, dann will er nicht richtig anspringen. Muss man sich mal rumorgeln, bis er wieder anspringt. Wenn er kalt ist, springt er sofort an.
Okay.
Ja. Mhm. Und warm ist dann, selbst an der Tankstelle nach dem Tanken, wenn man dann wieder losfahren will.
Springt ja nicht an. Okay, pass auf. Also der Punkt ist ja, das weißt du ja sicherlich, wenn da eine Gasanlage drin ist, dann gibt es so eine temperaturgesteuerte Mimik, die im kalten Zustand zunächst mal mit Benzin anfängt. Und wenn dann eine bestimmte Temperatur erreicht ist, dann wird auf Gas umgeschaltet.
Genau. Ja,
und wenn er warm ist, schaltet dein Auto wahrscheinlich nicht ab, weil auch im warmen Zustand müsste der eigentlich auch ganz kurz mit Benzin anspringen.
Ja.
Ganz kurz und dann wird nochmal abgefragt, ist er warm genug und schaltet dann sofort auf Gas um und nicht erst nach 3 Minuten. Und das funktioniert offenbar nicht. Der versucht jetzt auch, also bei warmem Motor, immer mit Gas anzuspringen.
Ja.
Und das ist das Problem. Nicht?
Du musst aber also, er springt ja dann letztendlich.
Naja, letztendlich springt er dann irgendwann an. Nicht? Also man kann ihn auch mit Gas starten. Also das funktioniert dann schon irgendwie.
Ach so.
Also ja, du musst zu einem Spezialisten gehen und eben diese Abschalt-Elektronik, das ist auch wieder sensorgesteuert, eben überprüfen lassen, gegebenenfalls neues Relais einbauen, dann geht's.
Ah ja, super.
Ajo,
danke.
Schönen Sonntag.
Tschüss. Ciao, ciao.
Sag mal, Andreas, hast du die Todsünde begangen?
Nein.
Hast ein Handy, das an ist hier im Studio drin?
Nein.
Habe ich aber gehört.
Ja, aber dann, mein Handy ist leider draußen.
War's von Hajo?
Möglicherweise, also meins ist es nicht.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Ach Mensch, ey. So, solide Nachrichten aus der Welt des mobilen Lebens. Hohe Bußgelder für Autokameras, Dashcams, so heißen ja die kleinen Kameras an der Windschutzscheibe, die Verkehrsverstöße filmen sollen. Im Falle eines Unfalls kann man so klären, wer die Schuld hatte. Das Verwaltungsgericht in Ansbach hat jetzt aber diese Kameras verboten. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht will für den unzulässigen Einsatz von Dashcams sogar Bußgelder verhängen, wenn Autofahrer ihre mit Dashcam aufgenommenen Videofilme an Polizei oder Versicherung weitergeben, kann eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro drohen. Ich bin verwirrt, denn ich dachte ja gerade, man darf diese Kameras jetzt auch bei uns benutzen.
Also wenn ich jetzt dazu ein Wort sagen sollte, Patricia, Bullshit. Ja? Denn wenn tatsächlich irgendwas wirklich Ernsthaftes passiert und zum Beispiel die Polizei nimmt einen Unfall auf und sieht, dass da so eine Dashcam dran ist, die beschlagnahmt die sofort. Ja, genauso wie ja auch Handys im Zusammenhang mit, eben Verbrechen beschlagnahmt werden, um Telefonlisten runterzuladen oder möglicherweise Bilder runterzuladen. Das ist einfach weit außerhalb der Realität.
Darf ich denn eine haben oder nicht?
Na klar, darfst du sie in jedem Fall. Du darfst auch Aufnahmen machen. Hier steht ja drin offenbar in dem Urteil aus Ansbach, man darf die nur nicht weitergeben oder ins Netz stellen. Aber haben und Aufnahmen machen darfst du.
Reifendruckkontrolle wird zur teuren Pflicht. Ab dem 1. November sind sogenannte Reifendruckkontrollsysteme in der EU Pflicht, und zwar für alle neuen Fahrzeuge. Über Sensoren im Reifen werden die aktuellen Reifenmesswerte vom Rad an die Bordelektronik übermittelt. So soll sichergestellt werden, dass immer genug Druck auf den Autoreifen ist. Die neue Regelung heißt aber auch, dass es höhere Kosten für die Autobesitzer gibt. Bisher zahlte man eben nur quasi für die Reifen und Felgen. Jetzt zahlt man auch noch für die mit eingebaute Messtechnik. Warum ist das denn Pflicht? Hatten wir bisher so ein großes Problem mit dem Reifendruck?
Hatte man schon, also insbesondere natürlich auch was Mehrverbräuche betrifft. Wenn man mit zu plattem Reifen fährt, steigen eben die Verbräuche an und damit auch die CO2-Emissionen. Das möchte die Politik nicht. Und zum anderen ist das auch ein Sicherheitsrisiko. Wenn man also mit so halbplatten Reifen unterwegs ist, irgendwann macht es Peng und so ein Reifen platzt, kann zu Unfällen führen. Grundsätzlich finde ich diese Reifendruckkontrollsysteme gut, weil man es einfach mehr im Auge hat, was mit seinen Reifen gerade los ist. Und die Mehrkosten, man spricht irgendwie sowas von 200 bis 300 Euro für die Sensorik und die Einmesserei beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen, ist tatsächlich so jetzt im Augenblick, wo eben alles neu und aufregend ist. Es gibt aber schon, das habe ich mir auf der Automechaniker angeguckt, sogenannte Universalsensoren, die überall passen. Man muss also nicht einen von den 120 verschiedenen, die zum Auto passen, kaufen, sondern das wird sich alles einregulieren. Die Kosten werden etwas steigen, aber der Sicherheits- und Servicegewinn, der ist schon, ist das wert.
Rückrufmaßnahmen nehmen zu. Der japanische Autohersteller Toyota ruft weltweit 1,75 Millionen Autos zurück. Es geht um Probleme mit dem Bremspedal und der Kraftstoffleitung. Seit Beginn des Jahres musste der weltweit größte Autohersteller bereits rund 11 Millionen Autos in die Werkstätten zurückrufen. Und auch Mercedes ruft Fahrzeuge zurück. Betroffen sind 28.000 C-Klasse-Modelle. Grund ist ein Problem mit der Lenkungskupplung. Ich habe das Gefühl, quasi jede Woche wird irgendwer zurückgerufen. Ja. Warum häufen sich denn diese Rückrufaktionen der Autohersteller so massiv?
Das liegt in erster Linie an dem enormen Kostendruck, der auf der Autoindustrie lastet. Dieser Kostendruck wird weitergegeben an die Zulieferer. Also wenn die jetzt zum Beispiel Bremspedale zukaufen von irgendeinem Zulieferer oder Lichtmaschinen beispielsweise, bei Chrysler sind es jetzt Lichtmaschinen, die in Brand geraten können, dann werden die Zulieferer gedrückt. Also die kriegen relativ wenig für ihre Produkte, die sie an die Autoindustrie liefern. Und die können eben unter Umständen dann die hohen Qualitätsanforderungen nicht jederzeit gewährleisten. Das ist einfach ein Geldproblem. Und da die Autoindustrie ja fast, die kaufen ja alle bei den gleichen Zulieferern mehr oder weniger, hat man eben, wenn jetzt irgendein Teil ausfällt, möglicherweise branchenweit ein Problem damit. Und dann hat man auch wieder diese Meldung, nicht? Also es liegt einfach daran, die wollen für die Qualität, die gewünscht wird, nicht bezahlen.
Danke. Audienz beim Autopapst. Ja, zum Glück tänzelt er nicht so um die Autos herum, sondern da ist schon eher so handfest praktisch.
Ratshaft zupacken, da führe ich. Ja.
Genau. Hallo Susanne.
Hallo, guten
Sie
Tag.
Sie können meinen Gigolo haben.
Nein, danke. Ich bin gerne gigolofrei momentan.
Was heißt denn das jetzt, Susanne?
Kann sich jeder was vorstellen, runter, was er möchte.
Okay. Na gut, ich behalte ihn.
Danke für das Bild.
Okay, gerne.
Wo drückt der Schuh?
Ich hätte eine Frage. Und zwar, in der letzten Sendung ging es um Problemkupplung. Auf jeden Fall sagtest du, ja, mit 50 fahren sie dann bestimmt schon im fünften Gang. Mhm. So, seit Jahren kämpfe ich damit. Also jeder sagt irgendwo, man soll so schnell wie möglich hochschalten. Ich kenne es aber von früher, dass immer gesagt wurde, der Motor wird damit gequält.
Der wird dann untertourt, wie sagt man immer, ne? Untertourt.
Genau, genau. Ja. Was ist denn nun richtig? Also mir fällt es überhaupt nicht ein, vor 80 oder 90 in den fünften zu schalten.
Ja, okay, aber es ist tatsächlich so. Also Untertouren würde heißen, man fährt mit dem Auto im Bereich unterhalb der Leerlaufdrehzahl.
Genau.
Ja, und die Leerlaufdrehzahl liegt, was hast du für ein Auto?
Ein Clio.
Ein Clio. Okay, ja. Der hat eine Leerlaufdrehzahl, die liegt so im Bereich von 700 vielleicht. Ja,
okay.
Ungefähr. Und wenn du jetzt mit deinem Clio in den fünften schaltest, dann wirst du bei Stadttempo, also 50, 55 irgendwas haben, so um die 1200 Umdrehungen.
Genau, genau.
Ja, und das ist völlig okay, zumal die Autos schon alleine aus Verbrauchsgründen und CO2-Grenzwertgründen so abgestimmt sind, sowohl was die Motorsteuerung betrifft, als auch die Übersetzungsauslegung von Getriebe und Antrieb, dass im Stadtverkehrstempobereich im größten Gang gefahren werden soll. Nicht kann, sondern sogar soll.
Soll, okay. Ja. Also gilt es so eher für die früher alten Autos damals?
Ja, genau, aber die sind dann schon sehr alt. Also die sind dann meinetwegen 40 Jahre alt oder 50 Jahre alt. So, da ist der große Gang dann ein Schnellgang nur für die Autobahn heute. Fünfter Gang, kein Problem in der Stadt.
Susanne, schönen Sonntag noch.
Ich danke.
Gerne, tschüss. Und weiter geht's mit dem Micha. Hallo Micha.
Hallo.
Was ist los?
Grüß euch. Ja, und zwar mein Problem ist, dass einfach mal beim Fahren Vollgas saß und geht nicht mehr zurück. Muss dann praktisch anhalten, Motor ausschalten.
Und mit der Hand das Gaspedal zurückholen?
Nee, also...
Gibt's das?
Ja.
Das Gaspedal habe ich dann versucht, aber das war schon zurück, also... Daran liegt es denn nicht.
Ach so, sag mir aber erstmal, was du für ein Auto hast. Ein Ford.
Seat Leon.
Seat Leon. Was für ein Motor?
1,6.
1,6, 102 PS? 75 kW?
75 kW, aber 100, über 100 PS. Aber
ja. Okay, alles klar.
75 kW.
Das heißt also, du gibst Gas und der dreht, also du nimmst das Gas zurück und die Leerlaufdrehzahl stellt sich nicht ein im Bereich von 700 oder 750 Umdrehungen, sondern der bleibt hängen bei 1,8 oder so.
Ja, das ist mir jetzt dreimal passiert. Also er bleibt hängen bei Wie soll ich sagen? Also ich fahre eigentlich ganz normal.
Aber nicht bei Vollgas.
Und das Vollgas erhöht sich dann praktisch noch, weil ich bin ja nicht mit Vollgas gefahren.
Da würde ich, pass auf, es ist relativ einfach. Ich würde zwei Sachen überprüfen. Erstens das Drosselklappenteil, haben sich wahrscheinlich
Ablagerungen. Da haben sie schon gereinigt und neuen Schlauch angemacht.
Okay, dann die Motorkurbelgehäuseentlüftung. Ja, wie viel da rauskommt und wo es hinbläst. Und vor allen Dingen, was wahrscheinlich die Ursache für die Verschmutzung des Drosselklappenteils ist, das Abgasrückführungsventil.
Dann. Hast du mitgeschrieben?
Nee.
Ja, aber das kann man sich ja merken.
Hast du diktiert?
Ja, das würde ich prüfen lassen. Wahrscheinlich hängt es fest und sorgt eben für zusätzliche Verschmutzung und hast es immer wieder dieses Problem.
Ach so, das ist interessant. Abgasrückführungsventil.
Micha.
Einfach reinlassen.
Ja, oder erneuern. Wahrscheinlich erneuern.
Aha.
Ja, mach's gut. Hast tschüss.
Na schnell.
Also meine Alarmanlage spinnt dann geht einfach mal so an. Die haben wir eingebrochen, das Schloss funktioniert nicht mehr so richtig. Liegt daran an diesem Zylinderschloss?
Du, da gibt es N Möglichkeiten. Woran das jetzt liegt, kann ich von hier aus nicht sagen. Also möglicherweise, aber es kann eben auch was anderes sein. Das kann nur ein Spezialist rauskriegen. Ja, die ist inzwischen ja schon elektronisch mit der Fahrzeugelektronik vernetzt. Da hilft ein SEAT-Diagnosecomputer, der kann reingucken und gegebenenfalls sie auch totlegen. Ja?
Ach so, okay.
Micha.
So, jetzt ist gut. Ja, schönen Sonntag. Tschüss.
Gut, danke. Euch auch. Tschüss.
Tschüss. So.
Und? Oh.
Was denn?
Gigolo?
Du? Ja, ich hab dich immer noch am Hacken, oder was meinst du? Ja, ich versuch's weiter. Auf Weltreise gehen ja viele, aber wirklich alle Länder dieser Welt zu bereisen, das schafft doch fast keiner, außer Günther Holthoff. Der war in quasi allen Ländern und Regionen dieser Welt, 215 an der Zahl, mit einem Auto, muss man sagen, ein Mercedes-Geländewagen vom Typ 300 GD, liebevoll auch Otto genannt. Und der Otto und der Gunther, die waren für ihre Weltreise lockere 26 Jahre unterwegs. Diese Woche wurde die Weltreise, das heißt letzte Woche, offiziell beendet am Brandenburger Tor, wo die beiden auch mit Juhu und Johe empfangen wurden. Im Guinness-Buch der Rekorde landet die Weltreise demnächst auch noch, aber erstmal ist der Weltreisende bei den Sonntagsfahrern. Schönen guten Tag, Günther Holthoff.
Einen schönen guten Tag an die Sonntagsfahrer.
Danke sehr. 26 Jahre, 900.000 Kilometer, 215 Länder dieser Erde und Otto, Ihr Mercedes-Geländewagen. Wie geht's dem?
Ja, also ich hoffe, dass es ihm gut geht. Er steht in Stuttgart, soll Ende dieser Woche im Museum ausgestellt werden. Er steht noch vor dem Museum, weil jetzt im Laufe der Woche noch mehrere Fernsehanstalten dort Aufnahmen machen wollen. Aber dann Ende der Woche soll er dann seinen verdienten Platz im Museum finden.
Das heißt, Sie haben sich von Otto getrennt, wenn man so will.
Ja, das ist natürlich, das ist schmerzhaft, nicht? Das sind zwei Seelen in einer Brust. Auf der einen Seite bin ich nicht unfroh, dass ich jetzt hier also auch ein Privatleben führen kann, wohne am Chiemsee. Auf der anderen Seite schmerzt es natürlich wie eine Scheidung oder wie ein Todesfall, wenn man sich nach 26 Jahren für immer trennen muss.
Genau, 1989 ging es los. Der Plan damals war ja noch gar nicht unbedingt Weltreise. Eigentlich wollten sie sich nur in Anführungszeichen, für ein paar Jahre in Afrika umschauen. Wie kam das denn dann, dass daraus 26 Jahre wurden?
Also erstmal war Afrika dann ein bisschen länger, als wir geplant hatten. Afrika war damals sehr schwierig. In den 90er Jahren war das noch echte Expedition. Der Gedanke weiterzumachen oder was anderes zu machen, kam mit dadurch, dass ich mal nach Argentinien ausgewandert war. Das heißt, in Argentinien und auch in Uruguay den lokalen Menschen gleichgestellt bin, also dort legal Wohnsitz habe. Spanisch ist meine zweite Sprache und deshalb haben wir gesagt, also in die zweite Heimat sollten wir auch noch. Und nachdem dann Otto für zwei Jahre kreuz und quer durch Südamerika gefahren war, war es naheliegend, auch noch nach Mittelamerika und dann nach Nordamerika zu reisen. Und damit war letztlich das Eis gebrochen und von da an ging es immer weiter.
In einigen Ländern waren Sie tatsächlich die Ersten, die überhaupt einreisen durften. Zum Beispiel das erste Auto, das in Nordkorea einreisen durfte, mit Einladung von Kim Jong-il. Wie lief das?
Das war eigentlich nicht möglich. Also jeden, den ich die Idee erzählte, hat mich für gelinde gesagt verrückt erklärt. Und man kommt als Normalreisender schon praktisch nicht nach Nordkorea. Das geht nur unter Aufsicht in einer Reisegruppe von Peking aus. Der deutsche Botschafter in Pyongyang, der Hauptstadt von Nordkorea, war von dem Plan so begeistert, dass er sich bereit erklärt hat, also einen offiziellen Regierungsantrag zu stellen Und wir waren alle überrascht und auch der damalige Außenminister in Berlin, Guido Westerwelle, war überrascht, dass dieser Antrag positiv beschieden wurde und wir dann 14 Tage lang zwar unter strengen Kontrollen und Beobachtungen und so weiter unter bestimmten Auflagen Nordkorea bereisen durften.
Und wie fährt sich so in Nordkorea?
Ja, eigentlich wie überall in der Welt. Es sind asphaltierte Straßen. Es fährt sich teilweise sehr einfach, weil es praktisch keinen Verkehr gibt. Dafür aber auch auf den Fernstraßen alle paar Kilometer eine Militär- oder Polizeikontrolle.
Gefahren sind Sie ja dann aber wirklich auch in all den anderen Ländern, in denen Sie waren, auch in der größten und unberührtsten Pampa. Hat Otto das alles problemlos mitgemacht? Ich kann mir schon vorstellen, dass ab und zu auch mal was kaputt gegangen ist. Hatten Sie eine Werkstatt an Bord?
Also dazu zwei Antworten. Einmal die eine Antwort, ich komme aus der Fliegerei. In der Fliegerei wechselt man am Boden präventiv Teile, die eventuell in der Luft nicht überleben würden. Das heißt im Englischen die sogenannte preventive, vorsorgliche Maintenance. Das haben wir beim Otto auch gemacht. Ich habe nicht gewartet, dass der Keilriemen reißt, sondern habe ihn gewechselt, wenn das Ende des Keilriemens in Sicht war. Und um autark und unabhängig und selbstständig in den entlegensten Gegenden der Welt zu sein, hatten wir an Bord etwa 400 verschiedene Ersatzteilpositionen. Das heißt, im Grunde genommen, also bis auf die Großteile hatten wir praktisch einen zweiten Wagen an Bord und eine komplette Werkstattausrüstung ohne Schweißgerät.
Wenn man jetzt so 26 Jahre unterwegs war, okay, mit kleinen Unterbrechungen, wo Sie auch mal vielleicht Weihnachten zu Hause gefeiert haben, aber jetzt ist zu Ende, jetzt sind alle Länder befahren. Und jetzt? Jetzt machen Sie Wurzeln im Garten?
Nein, also keine Wurzeln im Garten. Es besteht auch sicherlich keine Gefahr, dass ich mit der Bierflasche in der Hand vor dem Fernseher einschlafe. Ich habe sehr, sehr, sehr viele andere Interessen, die in den letzten 25 Jahren liegen geblieben sind. Ich bin dabei, gerade hier das Haus, ich wohne in einem Haus am Chiemsee, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Es sind sehr, sehr viele Interessengebiete, die bedient werden wollen. Und ich kann nur hoffen, dass die Zeit ausreicht, all die Dinge noch zu machen, die ich gerne machen möchte.
Und Sie sind ja der beste Auskunftgeber für jeden, der auch mal mit dem Auto in irgendein Land reisen will, wo noch nicht alle waren. Welchen Tipp haben Sie denn noch? Okay, Nordkorea wird ein bisschen schwer, haben wir gehört. Wo würden Sie jetzt so nach den 215, die Sie durchreist haben, sagen, ach, da sollte man mal hinfahren, da würde sogar ich noch mal hinfahren.
Und mit was für einem Auto vor allen Dingen?
Ja, also die drei Antworten dazu. Nordkorea wird sicherlich unmöglich sein, da war Otto der Erste, aber auch der Einzige und wird der Einzige bleiben, denn selbst aus dem Nachbarland China ist noch nie ein Fahrzeug in Nordkorea gewesen. Die zweite Antwort, es gibt viele Länder, die bereisenswert sind, die auch in hohem Maße interessant sind. Dazu gehört zum Beispiel auch Australien. Australien deshalb, weil Zivilisation auf der einen Seite geboten wird, auf der anderen Seite aber absolute Wildnis besteht und alles in hohem Maße sicher ist. Besonders interessant sind natürlich Länder im südlichen Afrika und auch südöstlichen Afrika wegen der Tierwelt. Das kann man auch gut mit eigenem Fahrzeug machen. Und mit eigenem Fahrzeug kann man ebenfalls sehr gut letztlich alle südamerikanischen Länder durchfahren. Da braucht man zwar ein bisschen mehr Zeit, ein paar spanische Sprachkenntnisse sind auch sehr hilfreich, aber im Grunde genommen sind das die wesentlichen Dinge. Und was man vielleicht als Ratschlag oder ich als Ratschlag mitgeben könnte, die wesentliche Eigenschaft, die man bei solchen Touren haben sollte, ist die Bereitschaft zu Verständnis und zu Geduld. Und Geduld spreche ich deshalb so langsam aus, weil der Geduldsfaden auf solchen Touren wirklich bis zum Maximum angespannt sein wird.
Günther Holthoff ist der bedeutendste Weltreisende der Welt, war in 215 Ländern und autonomen Regionen, hat 900.000 Kilometer runtergeschrubbt, war 26 Jahre unterwegs. Die Weltreise ist jetzt offiziell beendet. Auto Otto und Günther sind wieder da. Wir bedanken uns herzlich für den kleinen Zwischenstopp bei den Sonntagsfahrern. Schönen Sonntag noch.
Ebenfalls.
Tschüss, Herr Holthoff.
Der prominente Mitfahrer.
Angefangen hat unser heutiger Mitfahrer vor Jahren damals im Fernseh-Klondike als der Blasehase bei Stefan Raab Sendung TV Total. Heute ist er der Schrecken der deutschen Politiker mit ehrlichen, lustigen, aber eben auch gemeinen Fragen. Nimmt er die Hauptstadtpolitik für die satirische ZDF-Heute-Show als Außenreporter aufs Korn? Lutz van der Horst heißt der Mann und heute Abend moderiert er im WDR-Fernsehen vom Köln Comedy Festival aus einem Bus. Vorher lassen wir ihn aber nochmal in der Radio 1 Mitfahrzentrale einsteigen und begrüßen ganz herzlich Lutz van der Horst. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Lutz Alwin ja. van der Horst. Gibt's eine Geschichte?
Ja, schön, dass ihr das schon aufgeplaudert habt. Vielen Dank.
Gibt's eine Geschichte zum Alwin?
Also ich finde es ganz im Ernst eine Unverschämtheit. Keine Ahnung, was sich meine Eltern dabei gedacht haben. Also erst mich Lutz zu nennen, das ist die eine Sache. Aber dann noch zu sagen, Zweitnamen, nehmen wir doch Alwin. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben.
Also dir ist ja trotzdem was geworden, Lutz Alwin.
Ja, Gott. Den Blasen habt ihr ja auch schon ausgeplaudert.
Der Lutz Alwin, der wird ja heute Abend in einem Sendebus senden. Wir haben auch einen, wir haben den Radio 1 Bus, der kann Radio. Was habt ihr für einen Bus?
Wir haben total schicken Doppeldeckerbus. Das Problem ist nur, der kann eigentlich gar nicht fahren. Das heißt, der steht da eigentlich nur rum. Aber wir senden aus dem Studio daneben sozusagen.
Also, und was macht der Bus dann?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir wissen es auch nicht genau, aber wir haben ja noch 8 Sendungen, um das rauszufinden.
Bus mit Lustig heißt die Sendung. Außer das, was ihr euch vielleicht noch einfallen lasst, hast du mal was Lustiges in einem Bus bei einer Busreise erlebt? Geht das überhaupt?
Oh Gott, also mit Busreisen verbinde ich eigentlich nur Schlimmes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie lustig sein kann. Also außer unsere Show natürlich.
Aber du fährst ja nicht gerne Auto, wie ich ja gerade in den Vorbereitungen lese. Kannst du das nicht so gut? Also, liegt ja nahe, dass du Bus fährst. Ne?
Ich glaube, ich bin der, also das sagt man ja leicht, aber ich glaube, ich bin der schlechteste Autofahrer der Welt. Also ich habe so die Begabung, viel zu langsam zu fahren und trotzdem gefährlich. Und alle Freunde, die mit mir Auto gefahren sind, haben danach gesagt, ich fahre nie wieder mit dir Auto. Und ich weiß nicht, was ich bin ja auch jetzt seit über 15 Jahren nicht mehr gefahren. Und ich hätte auch niemals einen Führerschein kriegen dürfen. Mein Fahrlehrer hat damals gesagt, und das ist kein Scherz, der hat mir während den Fahrstunden gesagt, wüsste ich nicht, dass die Abitur gemacht hätten, würde ich denken, die sind geistig behindert.
Das heißt aber, das ist frech.
Ja, das macht doch nicht so richtig Mut.
Aber das heißt, du fährst aus Angst nicht oder bist du eins von den wenigen männlichen Exemplaren mit der Fähigkeit, lernfähig und reflexiv über das eigene Können nachdenken zu können?
Ich bin, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe am Lenker nicht die Kontrolle und habe auch Probleme, weil die Leute im Straßenverkehr immer so, also ja doch relativ aggressiv sind. Und ich bin eigentlich ein sehr friedlicher Mensch, aber werde dann auch aggressiv. Und da komme ich nicht so richtig mit zurecht.
Okay, vor 2 Jahren bist du dann als Reporter tatsächlich, ich glaube auch für die Heute-Show, wegen der Spritpreise aufs Pferd gestiegen?
Ja.
Kommen wir da auch gleich zu der Könnensfrage. Konntest du wirklich reiten?
Nein, aber besser als Autofahren.
Aber
obwohl, ich saß zum ersten Mal auf dem Pferd.
Ja.
Was kam denn dabei raus? Wegen der Spritpreise, man will ja Sprit sparen, ist ein Pferd viel billiger als ein Auto?
Genau, der Aufhänger war im Prinzip Alternativen suchen und wir haben gedacht, probieren wir mal das Pferd. Aber wenn man noch nie auf dem Pferd gesessen hat, ist das doch sehr anspruchsvoll, wie ich dann festgestellt habe. Aber wir haben es dann so geschnitten, dass es einigermaßen elegant aussah.
Okay, jetzt sind wir eben schon in deine eigene Leidensgeschichte, kann man ja dann das, was das in puncto Autofahren bei dir ist, eingetaucht. Führerschein hast du gekriegt von einem echt fiesen Fahrlehrer. Um aber auch jetzt auf der optimistischen Seite nicht ganz leer dazustehen, gibt es irgendwas, was du doch vielleicht ganz gut kannst beim Autofahren?
Beifahrer sein. Das kann ich super. Das mache ich auch tatsächlich gerne. Also ich bin gerne Beifahrer, unterhalte den Fahrer, bringe ja. Musik mit.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Andres. Ich habe gerade totales Mitleid. Ich denke schon fast an betreutes Fahren nach.
Nee, ich weiß, woran ich denke? Ich werd mir den Lutz mal schnappen.
Ja.
Es wäre doch gelacht, wenn man dem nicht beibringen kann, wie man gut Auto fährt.
Ja. Ich meine, er ist gebeutelt genug, er heißt Lutz Alwin.
Naja,
absolut.
Der Fahrlehrer, der Lutz, der ist das Problem gewesen. Ja, es lag nur am Fahrlehrer, es liegt nicht an dir. Du hast jetzt natürlich so ein Post-Traumatic Stress Disorder wahrscheinlich.
Ja, absolut,
ja,
absolut.
Aber es liegt nur am Fahrlehrer, das müssen wir mal festhalten.
Du bist ja viel unterwegs, was machst denn du dann an so Wochenenden wie diesen? Weil du gehörst zu denen, die sagen, klar, ich fahre immer Bahn, da kann ich auch nachdenken, da schreibe ich meine ganzen Sachen, bla bla bla. Die fährt ja gerade nicht, die streikt.
Ja.
Und dann, was machst du? Du holst das Pferd raus.
Dann hole ich mein Pferd raus und reite zum Sender. Nein, ich hab tatsächlich, also es gibt jetzt so einen Busersatzverkehr, der ist aber echt nicht optimal, da muss man noch umsteigen und alles. Dann habe ich mir den Luxus gegönnt, Herrgott, nehme ich das Taxi, was soll's.
Okay, jetzt kommt noch der Mitfahrercheck bei uns. 5 Sätze, die wir beginnen und du vervollständigen musst.
Oh genau, Gott. Wir bleiben mal so ein bisschen beim Führerschein. Wie, auf dem Führerscheinbild, da sehe ich aus wie...
ich habe mir den keine Ahnung, weil ich habe mir den Führerschein seit 15 Jahren nicht mehr angeguckt.
Haha. Als Mitfahrer.
Nein, das ist kein Scherz, das ist wirklich wahr. Der ist irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo er ist.
Als Mitfahrer würde ich gerne mal einsteigen bei.
Bei euch beiden und ihr zeigt mir dann, wie man richtig Auto fährt.
Sehr gerne. Ja.
Lutz Alwin van der Horst, wenn der ein Auto wäre, dann wäre er ein?
Ein Fahrer?
Würde man mir morgen sagen, Lutz, ab heute bist du Rennfahrer, dann?
Würde ich das Land verlassen und die Identität wechseln.
Eine Welt ohne Autos wäre?
Für mich ganz okay.
Lutz van der Horst, heute Abend zu sehen, mit Bus ist lustig, also mit ohne Bus muss man ja fast sagen, ne? Also
genau, eigentlich Bus mit lustig ohne Bus, ja.
23.15 Uhr live im WDR, viel toi 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 und also wie gesagt, du, wir helfen gerne, wir sind didaktisch versiert, wenn du mal so einen kleinen Kurs machen möchtest, komm gerne her. Die Freunde vom ZDF heute Magazin filmen das sicherlich auch gerne.
Ich komme wirklich, ne? Ich komme nachher wirklich.
Ja, gut.
Mach es.
Wir sind verabredet.
Tschüss. Alles klar.
Der Schah von Persien hat 1958 eine kostspielige Scheidung hinter sich und will sich zur Entspannung ein Auto kaufen. Doch Mohammed Reza Pahlavi will etwas Besonderes. Ein Auto, wie man es nicht täglich auf der Straße sieht. Ende der 50er Jahre kann man da mit einem Maserati nichts falsch machen. Doch der aktuelle Maserati 3500 GT gefällt dem Schah nicht. Zu langsam, zu gesichtslos, nicht einzigartig genug. Der Konstrukteur Giulio Alfieri hat eine Idee. Er setzt einen Rennwagenmotor mit 450 PS in das Chassis des 3500 GT und beauftragt den Designer Carlo Anderloni, eine elegante Karosserie drumherum zu schneidern. Nun bekommt der Schah, was er will. Ein starkes, schnelles Auto, das noch kein anderer besitzt. Den Maserati 5000 GT. Rolf Deichmann, Vorsitzender des Deutschen Maserati-Clubs.
Maserati hat bis zum Kriegsende praktisch nur Rennwagen gebaut und kam dann irgendwann auf die Idee, in ein straßenzugelassenes Fahrzeug einen Rennmotor einzubauen und hat im Grunde genommen damit den Begriff der GT-Fahrzeuge kreiert. Das waren also Reisecoupés, die vergleichsweise schnell zu bewegen waren, mit denen aber der Fahrer dann an einem, wenn auch sehr entfernten Ziel, doch recht ausgeruht ankommen konnte.
Der Maserati 5000 GT wird zu einem der elegantesten und teuersten Sportwagen der Automobilgeschichte. Unter 70.000 Mark ist der automobile Traum nicht zu haben. Dafür kann man sich 1960 18 VW Käfer kaufen. Entsprechend klein, aber erlesen ist der Käuferkreis. Selbst Fiat-Chef Giovanni Agnelli muss einen maßgeschneiderten Maserati 5000er haben.
Sie konnten sich ihr persönliches Auto stricken lassen mit allen Details. Das geht von der Karosserie über bestimmte Dekordetails bis hin zur Innenausstattung. Da machte speziell die Firma Maserati, später auch andere italienische Luxuswagenhersteller, genau das, was der Auftraggeber sich so vorstellte.
Zwar ist Reza Pahlavi nun nicht mehr der Einzige, der einen Maserati 5000er besitzt, aber das stört ihn nicht. Denn von dem Luxuswagen wurden gerade mal 34 Exemplare gebaut.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Dieselautos gelten als sparsam und zuverlässig, denn nach wie vor gilt, Dieselkraftstoff ist immer noch günstiger als Benzin und gleichzeitig verbrauchen Dieseltriebwerke weniger als vergleichbare Benziner. Allerdings hatten die Dieselfahrzeuge schon immer ein Problem mit schlechten Abgaswerten. Auch darum führte die EU eine Abgasnorm ein, die die Hersteller einhalten müssen. EU-Abgasnorm kennt jeder, hat jeder schon mal gehört. Eine Untersuchung des International Council on Clean Transportation hat aber gezeigt, dass diese Norm, die auf dem Papier eingehalten ist, in Wirklichkeit gar nicht eingehalten ist.
Und darüber sprechen wir, also über diese Studie und die Ergebnisse, mit Peter Mock, dem Geschäftsführer von ICCT Europe. Herr Mock, schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was steht eigentlich hinter dem Kürzel ICCT?
ICCT ist eine Forschungsorganisation und wir haben den Schwerpunkt Fahrzeugtechnologien.
und arbeiten dann mit Umweltbehörden weltweit zusammen, um denen möglichst gute Studien und Daten an die Hand zu geben, was Fahrzeugtechnologien und deren Umweltverhalten angeht.
So, und jetzt haben Sie 15 Dieselfahrzeuge auf Ihre Schadstoffwerke getestet und alle haben gelust. Wie kommt das, dass die getesteten Fahrzeuge die EU-Abgasnorm, die Sie ja behaupten einzuhalten, im Realtest dann eben doch nicht einhalten?
Ja, der große Unterschied zwischen unserer Studie und den offiziellen Tests ist, dass die offiziellen im Labor getestet werden. Und wir sind mit unseren Fahrzeugen auf die Straße gegangen und haben dafür sogenannte PEMS-Geräte benutzt. Das sind so kleine Geräte, im Prinzip ein kleines Chemielabor, das sie auf dem Beifahrersitz platzieren. Das wird mit einem Schlauch an den Auspuff angeschlossen und dann kann man damit sehr genau die Emissionen des Fahrzeugs messen, während man ganz normal auf der Straße mitfährt im ganz normalen Alltagsverkehr.
Jetzt würde ich ja vermuten, so als ganz normaler Mensch, dass im Labor die eben auch solche Parameter ansetzen und ansetzen, okay, hier fährt sie über Hoppelpflaster, hier fährt sie im Dunkeln, hier fährt sie mal mit einem dicken Fuß und so weiter.
Ja, also im Labor, der Testzyklus, der dort gefahren wird, ist circa 20 Minuten lang. Und der hat natürlich schon so ein paar Aufs und Abs, was die Geschwindigkeit angeht. Hat aber ein Maximum von 120 km/h, also schneller wird dort nicht gefahren und auch die 120 km/h nur für ein paar Sekunden, 5 Sekunden oder sowas. Und ganz wichtig, auch im Labor haben sie keine Steigung. Das heißt, sie fahren quasi immer auf flacher Ebene. Und im realen Betrieb ist das ja auf keinen Fall der Fall.
Das sind ja Ergebnisse, die hört man an verschiedenen Stellen wieder, auch was den Verbrauch betrifft. Auf dem Prüfstand verbraucht dann nur 3 Liter, im wirklichen Leben dann aber eben doch 12 oder was weiß ich. Was schließen wir denn daraus? Wird der Verbraucher hier bewusst und absichtlich behupst von den Herstellern?
Ja, das würde ich nicht sagen. Es ist meiner Meinung nach einfach das Problem, dass der Fahrzyklus, dieser Fahrzeugtest schon sehr alt ist. Der wurde in den 70er Jahren entwickelt und der müsste dringend überarbeitet werden und das wird auch getan, aber ich würde dem Hersteller jetzt hier erstmal keine Schuld geben, sondern vor allem diesem Testverfahren.
Eigentlich muss man sich doch keine Sorgen machen. Das Auto muss ja alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung, da gibt es ja auch eine Abgasuntersuchung und wenn die bestanden wird, dann müsste doch eigentlich nach meinem Verständnis die Schadstoffqualität des jeweils überprüften Autos in Ordnung sein.
Ja, auch da nochmal das Problem, dort wird eben auf ebener Strecke gefahren und der Alltagsbetrieb wird dort einfach nicht gut wiedergegeben.
Ende September haben Sie bereits auch eine Studie veröffentlicht, wonach der Spritverbrauch bei den einzelnen Automarken bis zu 50% über dem Laborwert liegt. Jetzt diese Studie mit den Dieselkraftstoff-Schadstoffwerten. Was ist denn die Schlussfolgerung dann daraus, wenn man diese ganzen Statistiken sieht? Was muss passieren?
Also gerade bei dieser Dieselstudie hat man sehr schön gesehen, dass es riesige Unterschiede zwischen den Fahrzeugen gibt. Das heißt, es gibt durchaus Technologien, mit denen Sie auch einen sauren Diesel unter realen Bedingungen bauen können, ja. Und auf der anderen Seite gibt es Fahrzeuge, die ganz offensichtlich im realen Betrieb weit entfernt sind von den Limits. Also wir hatten Fahrzeuge dabei, die bis zu 25 Mal mehr Stickoxidemissionen ausstoßen als erlaubt.
Sie haben ja Sie haben ja in Ihrer Studie keine Marken genannt, aber sagen Sie doch mal, welche Technologie die bessere ist, wenn es um Schadstoffminimierung geht.
Also was man schon sehen kann, ist, dass die Technologien, die rein auf die innermotorischen Abgasnachbereinigungen setzen, die haben relativ schlecht abgeschnitten. Und die auf so einen genannten SCR-Katalysator gesetzt haben, also mit so einer Einspritzung von Harnstoff, die sind teilweise relativ gut gefahren. Aber auch nochmal da, innerhalb dieser Technologie gibt es immer noch große Unterschiede.
Was mache ich jetzt als Verbraucher, wenn auf meinem Auto steht EU-Abgasnorm Euro 6, entspricht dem? Dann sage ich, naja, steht drauf, kann ich zufrieden mich zurücklegen, stimmt nicht, aber es stört auch keinen.
Ja, also gerade was die Schadstoffe angeht, muss man wohl erstmal auf den Gesetzgeber vertrauen. Es gibt einen Vorschlag, dass man ab 2017 auch auf der Straße Fahrzeuge testet, zusätzlich zum Labor. Und wenn das so eingeführt wird, wenn das so kommt, dann wird das, denke ich, dieses Problem beheben. Und da muss man sich auf den Gesetzgeber verlassen. Was die Kraftstoffverbräuche angeht, da kann jeder tatsächlich selber was tun. Und wenn Sie sich ein Fahrzeug kaufen, einfach im Internet informieren, wie sind denn die realen Kraftstoffverbräuche. Da gibt es ja eine ganze Menge Seiten, auch gute Autozeitschriften, die solche Tests fahren. Und da kann man sich als Verbraucher ganz gut im Vorab informieren.
Über die Realität der Abgasnorm sprachen wir mit Peter Mock vom International Council on Clean Transportation, die Schadstoffwerte von Dieselfahrzeugen geprüft haben. Wir sagen herzlichen Dank, schönen Sonntag noch.
Tschüss, Herr Mock.
Audienz beim Autopapst.
Irgendwie fiel mir plötzlich gerade ein, ich müsste mal wieder eine Pizza essen gehen. Ne?
Ehrlich, wie kommst du denn darauf?
Die Musik hört sich das fast an wie bei so einer Pizzeria, was da so im Hintergrund nochmal klingelt.
Okay, kannst du ja gleich machen. Erstmal musst du hier noch arbeiten. Hallo Dennis.
Ja, hallo.
So, den musst du jetzt nämlich verarzten.
Das ist doch kein Problem, Dennis. Was hast du denn?
Ja, also ich habe den Golf 1,6 Liter, Golf 4 von 2001 mit 105 PS. Hm? Und da hat der Wagen bei 130.000 Kilometern einmal diese Meldung ausgeworfen, Abgaswerkstatt. Hm. Kann man sich ja vorstellen, irgendwas in Richtung ja, Auspuff Lambda-Sonde. Und das ist passiert jetzt bei dem Auto nach einer Wagenwäsche. Und
okay.
Dann war er bei der Hauptuntersuchung, da gab es noch den Fehlerspeicher und danach nochmal Wagenwäsche in der richtigen, korrekten Waschstraße, kam das nochmal.
Ja.
Dem habe ich dann nicht mehr gewaschen.
Ja, ist folgerichtig, nicht?
Ja, ne?
Macht ihr das mit euch auch so, Jungs? Fehlermeldung nicht mehr waschen.
Ja, bloß die Fehlermeldung muss ja erstmal kommen, ne?
Ja, die muss man nur hören.
Ja, oder riechen, ne? So, pass auf, ich schätze mal, wenn es wirklich mit Wasser zu tun hat, dass irgendwas an der Zündanlage nass geworden ist und du hast wahrscheinlich Fehlzündungen gehabt. 1, 2, 3, nicht ganz, nicht viele. Und das reicht aber schon aus, um eine Fehlermeldung zu generieren.
Ah, okay.
Ja, und wenn die dann wieder trocken ist, dann ist es weg. Aber der Fehler bleibt ja erstmal im Speicher drin.
Na klar.
Eine Weile. Ja, also das wird es wahrscheinlich sein. Das ist aber leider Gottes wieder nur eine Vermutung. Haben die denn bei der Hauptuntersuchung gesagt, was es für ein Fehler war?
Also auf jeden Fall hat es viele Anläufe gebraucht, dann noch die AU zu schaffen.
Ah, okay. Also, na, das liegt damit und hängt damit zusammen. Also ich würde...
Dennis, du hast Fehlzündungen.
Geh nochmal waschen.
Ja.
Geh nochmal waschen. Warte, bis die Lampe angeht und dann lass es so auslesen, dass du damit auch was anfangen kannst. Dann kann man das nämlich eingrenzen und in Zukunft kannst du dann auch wieder waschen. Ne?
Schönen Sonntag.
Okay.
Tschüss.
Also, tschüss. Vielen Dank.
Gerne. Das ist mit Autos ein bisschen wie mit Kindern, oder? Da heißt es ja, wir haben Masern, wir haben jetzt Läuse, wir haben das, wir haben jetzt Abi. Bei Autos sagt man auch, du hast Fehlzündung.
Ja.
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 Hallo Petra, was hast du denn?
Ja, hallo ihr beiden. Ich habe erstmal nicht direkt ein Problem mit meinem Auto. Ich möchte eigentlich von Andreas jetzt bestätigt bekommen, was ich für ein tolles Auto habe, weil er vorhin bei einem Hilfesuchenden, der einen Nissan Almera, Baujahr 2003 hatte, 2002,
ja,
gleich gesagt hat, herzliches Beileid.
Ja.
Ich habe einen Nissan Almera 2000.
Ah.
2000. Sagt, dass die Bleche dicker waren, dass das Auto nicht besser ist noch.
Wie süß.
Nee, aber du, das sage ich, mache ich wirklich gerne. Es ist nämlich tatsächlich so, aber ne, als das ist ja noch das Modell davor.
Genau.
Der hat zwar dickere Bleche, aber ist noch langweiliger.
Okay, okay. Langweilig, wirklich, aber zuverlässig.
Okay, ja, das würde ich unterschreiben.
Petra,
aber
das
jetzt habe ich noch eine Frage, damit ich also noch nicht nur eine Bestätigung bekomme, was ich für ein tolles Auto habe. Und zwar tanke ich manchmal in Polen. Und jetzt fällt mir auf, dass der, also super bleibfrei, dass der manchmal so, wie soll ich sagen, so also wenn ich Gas gebe im vierten Gang
lebhafter
und auf der Autobahn oder so, dass der denn so wie stottert.
Ach, stottert.
Also beim Fahren, wie soll ich sagen, als ob er nicht richtig findet. Kann es sein, dass das echt schlechteres Benzin
ist?
Nee,
nicht schlecht.
Anders, obwohl die, also
nee, nicht schlechteres. Was tankst du denn bei uns? Tankst du E10?
Auch. Nee, um Gottes Willen.
Ja, okay.
Also nicht um Gottes Willen, sondern...
das machst du nicht, okay.
Lebensmittel vertanke ich nicht. Nein, auch normales super.
Also grundsätzlich sind die Kraftstoffqualitäten gleich. Allerdings kann es sein, dass die in Polen ausgeschenkten Kraftstoffe eine andere Additivierung haben. Ja, also andere Zusatzstoffe drin haben. Das ist eine Marktfunktion. Die Grundkraftstoffe sind gleich. Da gibt's nichts. Möglicherweise ist die Additivierung so, dass der Klopfsensor vielleicht sich anders verhält. Also, dass er mit dem deutschen Benzin den Zündzeitpunkt in eine andere Richtung verstellt als mit polnischem Benzin. Was aber nur vorübergehend ist, bis der sich daran gewöhnt hat, dann ist alles gut. Also, einen Qualitätsunterschied sehe ich da
nicht.
Petra?
Ja. Wenn das so toll ist und so in ihrem Herzen, hat's einen Namen?
Wie? Das Auto?
Ja.
Das heißt Blechi.
Blechi.
Blechkiste. Ja.
Der Blechi. Viele Grüße an den Blechi.
Ja, mit dem geht's gleich in die märkische Land.
Ach, ist doch schön, wenn man zu zweit ist.
Ja.
Tschüss. Gute Fahrt, Petra.
Okay, tschüss. Ich danke euch.
Ah, Spitznamen hatte ich noch nie für mein Auto. Du auch nicht, ne?
Nee. Entweder mal Kennzeichen, also oder eben der BMW oder der VW oder so. Und dann, wenn man natürlich zwei BMWs hat, dann kommt noch der rote oder der blaue dazu.
Das ist gar so einfallsreich. Das finde ich irre. Nächste Woche sind wir ja zu dritt. Da habe ich ja das Glück, dass ich hier zwei Jungs habe.
Na und? Was machst du da? Du
ich freue mich.
Mit, oder?
Dich und Michael Antwerpes, das erste zu Gast bei Radio 1, auch bei den Sonntagsfahrern, moderiert zum Beispiel die DTM in der ARD, hat eine Weile die Autoreiseverkehrssendung in der ARD gemacht und ist durchaus autoaffin.
Na bitte.
Gut aussehend auch, habe ich mir schon angeguckt.
Noch besser als der Gigolo?
Nein, ihr könntet in so eine Art Wettbewerb treten. bitten um die Gunst der weiblichen Seite dieser Sendung. Mhm. Ja? Mhm. Wäre das was für dich?
Naja. Weißt du, das ist so ein vorhersehbares Ergebnis.
Nee, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, ihr seid so zwei Freaks, die sich übers Schrauben unterhalten.
Okay.
Ja?
So, Waldorf und Stettler mit dem Schraubenschlüssel.
Ja, super. Ja. Hm? Ja. Nächste Woche.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.